SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Pascal Fournier, hallo. Grundsätzlich hat eine Wahl immer das Zeug dazu, spannend zu werden. Vielleicht sogar ein regelrechter Wahlkrimi. Okay, nicht in Nordkorea, China oder Russland, aber da, wo das mit dem Wählen frei und geheim ernst gemeint ist, da kann es schon spannend werden. Und die gestrige Wahl in Baden-Württemberg, die war sehr spannend und sehr knapp. Knut Bauer, Landespolitikkorrespondent in Stuttgart.
Mit 30,2% haben die Grünen die Wahl nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gewonnen. Sie liegen damit 0,5 Punkte vor der CDU, die auf 29,7% kommt. Die AfD kann mit 18,8% ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl von vor 5 Jahren verdoppeln. Die SPD verliert deutlich und kommt auf 5,5%. FDP und Linke scheitern mit jeweils 4,4% an der 5%-Hürde und ziehen nicht in den Landtag ein.
Fotofinish zugunsten der Grünen also. Jetzt spricht vieles dafür, dass Grün-Schwarz in Stuttgart weiterregiert. Auch für Wahlsieger Özdemir ist das die wahrscheinlichste Option.
Die Wähler wollen offensichtlich, dass die bestehende Koalition fortgesetzt wird. Wenn es nach mir geht, gerne unter grüner Führung, aber alles andere muss man jetzt abwarten. Wir haben 10 Jahre das Land gut und verlässlich zusammen regiert und das wollen wir gerne fortsetzen.
Wenig überraschend überwog beim CDU-Spitzenkandidat Hagel am Wahlabend die Enttäuschung. Verständlich, denn monatelang deutete eigentlich alles auf ihn als Wahlsieger hin.
Unser klares Ziel war, deutlich stärkste politische Kraft in Baden-Württemberg zu werden und eine CDU-geführte Landesregierung zu bilden. Dieses Ziel haben wir offenbar nicht erreicht und das ist eine Niederlage.
Einer, der sich nach dem gestrigen Wahltag auch als Sieger fühlen darf, ist der AfD-Ministerpräsidentenkandidat Frohnmeier. Gut, mit dem Ministerpräsidenten ist es wohl nichts geworden, aber wie gehört, seine Partei hat ihren Stimmenanteil praktisch verdoppelt. Entsprechend selbstbewusst sein Auftritt heute Morgen in Stuttgart.
Eigentlich hat die stärkste Kraft die AfD gemeinsam mit der CDU. Und daraus müsste eigentlich auch ein Auftrag entspringen. Und es liegt jetzt im Grunde an der CDU, darüber nachzudenken, ob sie die alberne Brandmauerpolitik aufrechterhalten möchte, sich weiter zum Steigbügelhalter für grüne Politik in Baden-Württemberg machen oder ob man endlich auch mit der AfD in Gespräche geht.
Landtagswahl in Baden-Württemberg, das war die Wahl, von der es hieß, die CDU darf Kanzler und Parteichef Merz nicht verlieren. Nicht zum Auftakt des Super-Landtagswahljahrs 2026. Nun, die CDU hat kein schlechtes Ergebnis geholt, aber sie hat auch nicht gewonnen. Und der andere Teil der Berliner Regierungskoalition, der sozialdemokratische, der erlebte gestern einen wirklich rabenschwarzen Tag. Beide Ergebnisse werden sich vermutlich auf das Arbeitsklima der Berliner GroKo auswirken. Aus einem ganz wahlunabhängigen Grund dürfte CDU-Fraktionschef Spahn heute aufatmen. Denn auf ihm lastete ja seit geraumer Zeit der Verdacht, dass während seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister nicht alles korrekt abgelaufen sein könnte, Stichwort Maskenkauf. Aber die Generalstaatsanwaltschaft Berlin stellt das Verfahren gegen ihn nun ein. Ohne Ermittlungen. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
Zuvor waren mehr als 170 Strafanzeigen gegen den CDU-Politiker eingegangen, vor allem wegen Untreue und Vorteilsnahme. In einem von Spahns SPD-Nachfolger Karl Lauterbach beauftragten Bericht war Spahns Verhalten in der Corona-Krise kritisiert worden. Demnach hätte er als Gesundheitsminister überteuerte Einkäufe befördert, ihm nahestehende Menschen bevorzugt und nicht geprüft, ob die bestellten Masken tatsächlich gebraucht würden. Spahn hat all diese Vorwürfe stets zurückgewiesen.
Neben dem Wahlergebnis im Südwesten der Republik beschäftigt viele Menschen aktuell der hohe Ölpreis bzw. dessen Folgen. Wer heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit an einer Tankstelle vorbeigefahren ist, dem oder der ist vermutlich aufgefallen, dass die Preise pro Liter nicht mehr mit einer 1 beginnen. Übers Wochenende lag der Preis pro Fass Rohöl zeitweise sogar über 120 Dollar und damit weit über der Schmerzgrenze. Bettina Seidel aus dem Börsenstudio.
Ganz so schlimm ist es nicht mehr. Der Preis ist von diesen Höhen wieder zurückgekommen. Trotzdem ist die Nervosität da. Wenn Öl teurer wird, bekommen Anleger schnell kalte Füße. Dann steht wieder die ganze Palette an Sorgen im Raum. Inflation, schwächeres Wachstum, teurere Produktion. Die Politik schaut inzwischen ebenfalls auf den Ölpreis. Laut Financial Times beraten die G7-Finanzminister darüber, Öl aus strategischen Reserven freizugeben, um den Markt zu beruhigen.
Ursache des hohen Ölpreises ist natürlich der Krieg Israels und der USA gegen den Iran. Der geht unvermindert weiter. Am Morgen berichten israelische Behörden von einem möglichen iranischen Angriff mit Streumunition. Aus Teheran wurden am Vormittag etliche Detonationen gemeldet. Unterdessen hat der Iran seit gestern Abend ein neues geistliches Oberhaupt, einen Nachfolger des beim US-israelischen Angriff getöteten Ayatollah Ali Khamenei. Und es wird sich absehbar kaum etwas ändern im Iran, nicht einmal der Name des obersten Führers, denn der Neue ist der Sohn des Alten. Was man über Mojtaba Khamenei wissen muss, das fasst Nahostkorrespondentin Lissy Kaufmann zusammen.
Mojtaba Khamenei, 56 Jahre alt, gilt wie sein Vater als religiöser Hardliner. Bislang agierte er im Hintergrund, soll aber viel Einfluss gehabt haben und den Revolutionsgarden nahestehen. Ein großer Teil der Menschen in Iran durfte Mojtaba Khamenei ebenso ablehnen wie schon seinen Vater. Kurz nach der Ernennung meldeten iranische Medien neue Angriffe auf Israel. Das iranische Staatsfernsehen zeigte Projektile mit der Aufschrift »Auf ihren Befehl, Sayed Mojtaba«. Der neue Anführer wiederum dürfte jetzt selbst ein Angriffsziel sein. Israel hatte bereits angekündigt, dass auch ein Nachfolger nicht sicher sein werde.
Noch jemand dürfte nicht einverstanden sein mit der Personalie Mojtaba Khamenei, nämlich US-Präsident Trump. Der hatte verlangt, bei der Neubesetzung des obersten Postens in Teheran mitreden zu können. Nun wurde er glatt übergangen. Die Drohung, der neue Mann werde nicht lange im Amt bleiben, sollten die USA nicht in die Entscheidung einbezogen werden, die lässt wenig Gutes für den Fortgang des Krieges erwarten. In der Türkei hat der Korruptionsprozess gegen den abgesetzten Istanbuler CHP-Oberbürgermeister İmamoğlu begonnen und ist kurz nach Beginn gleich unterbrochen worden. Die Angeklagten wurden aus dem Gerichtssaal geführt. Aus Istanbul berichtet Uwe Lüb.
Zuvor hatten Zuschauer versucht, İmamoğlu auf seinem Weg in den Saal zu filmen. Ordnungskräfte haben das unterbunden. Der CHP-Vorsitzende Özel sprach vor der Verhandlung von einem Komplottprozess und einem Putschversuch von Präsident Erdogan gegen die nächste Regierung. İmamoğlu gilt als aussichtsreichster Herausforderer Erdogans. Nach Ansicht der CHP will die Regierung İmamoğlu als möglichen Kandidaten verhindern. Wird er rechtskräftig verurteilt, kann er bei der Präsidentschaftswahl nicht antreten. İmamoğlu und etwas mehr als 400 weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, die Stadt Istanbul systematisch betrogen zu haben.
Fokus Südwest.
Abgesehen von der Wahl gab es gestern in Baden-Württemberg gleich mehrere Bürgerentscheide. Unter anderem ging es um Windkraft. SWR-Reporterin Ninja Degen.
In Weingarten haben sich die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich dafür ausgesprochen, Flächen der Gemeinde am hinteren Heuberg für Windkraft zu verpachten. Das Ergebnis des Bürgerentscheids fiel mit 57,4% der abgegebenen Stimmen deutlich aus. Auch in Simmerzheim im Kreis Calw dürfen künftig gemeindeeigene Grundstücke für Windkraft verpachtet werden. Dafür stimmten rund 51% der Wählerinnen und Wähler. Ein Bürgerentscheid in Rheinau im Ortenaukreis verhindert dagegen den Abbau von Kies.
Bundesweit gehen Frauen heute unter dem Motto »Ohne uns steht alles still« auf die Straße. Auch in Mainz gibt's über den Mittag eine Demo, später ist noch eine Kundgebung geplant. Mit dem Frauenstreik solle unter anderem auf unbezahlte Arbeit von Frauen aufmerksam gemacht werden, erklärt die Sprecherin des Frauenstreiks in Mainz, Jana Huber.
Wir wollen darauf hinweisen, dass Sorgearbeit auch Arbeit ist. Dann geht es uns um Gewalt an Frauen, die wirklich noch ein massives gesellschaftliches Problem darstellt. Es geht um Frauenerwerbsarbeit. Also wenn Frauen arbeiten, verdienen sie statistisch weniger als Männer. Wir wollen aufmerksam machen, dass es keine individuellen Probleme sind, sondern strukturelle Probleme, die angegangen werden müssen.
Der Frauenstreik in Mainz beginnt um 16 Uhr auf dem Gutenbergplatz. Erwartet werden etwa 500 Teilnehmende.
Und sonst so?
Gibt's ja die bekannte Redensart, wonach alles Gute von oben kommt. Da in Koblenz hat sich gestern gezeigt, das stimmt nicht immer. Dort sind nämlich gestern Bruchstücke eines Meteoriten in ein Haus gedonnert, haben das Dach durchschlagen und im Schlafzimmer die Bodenfliesen kaputt gemacht. Die Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt, aber für sie stellt sich jetzt eine ziemlich ungewöhnliche Frage. Nämlich, zahlt eine Versicherung für Meteoritenschäden? SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes hat recherchiert.
Das kommt natürlich erstmal auf die eigene Versicherung an. Trümmerschäden sind aber in der Regel weder in der Wohngebäude noch in der Hausratsversicherung abgedeckt. Zumindest nicht nach den Musterbedingungen der Versicherungswirtschaft. In den meisten Fällen brauche ich also zusätzlich eine Elementarversicherung. Die deckt solche Fälle in der Regel dann ab. Auch da muss man natürlich genau drauf schauen, ob das in den Versicherungsbedingungen drinsteht oder nicht. Bisschen skurril fand ich in dem Zusammenhang, wenn der Meteorit einen Brand verursacht, dann kann der Folgeschaden doch wieder versichert sein, denn Brandschäden sind in der Wohngebäude- und der Hausratsversicherung in der Regel mit drin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.